Hey, ich bin's André. Bevor die Folge losgeht, eine ganz einfache Frage an dich. Wo stehst du eigentlich im Jahr 2030 mit deinem Unternehmen? Puh, darauf hast du noch keine Antwort? Dann geht's dir wie ganz vielen da draußen. Aber das muss überhaupt nicht sein, denn genau aus dem Grund gibt es das Handelsvertreter Heroes Active Camp vom 20. bis 22. Mai. Gemeinsam in einer Runde von Gleichgesinnten arbeiten wir an deiner Vision 2030 ganz, ganz aktiv mit unheimlich viel Energie und wir haben noch ein paar Plätze frei. Deswegen melde dich gleich an unter www.handelsvertreter-heroes.de und dann sehen wir uns im Mai im Active Camp im Marissa Resort. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
Es kam dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es funktioniert so nicht, ich muss da was machen. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß aber auch mittlerweile sehr, sehr gut, wo meine Grenzen sind. Und ich weiß, dass ich im Team immer ein deutlich besseres Ergebnis herausbekomme, als wenn ich es nur alleine mache. Irgendwann bin ich an dem Punkt, wo ich sage, boah, ey, ich stütze gerade hier alles auf den Kopf. Und dann ist da jemand, der sagt, hey, komm, wir machen es jetzt zusammen. Das hilft mir einfach immer weiter.
Hallo und herzlich willkommen zum Handelsvertreter Heroes Talk, dem Podcast für Vertriebsunternehmer im B2B-Bereich, die nach neuen Perspektiven, Inspiration und manchmal auch nach ein wenig Halt suchen. Denn wir bei Handelsvertreter Heroes glauben ganz fest daran, dass Erfolg gemeinsam entsteht. Und aus dem Grund haben wir eine Community geschaffen, die dich unterstützt und inspiriert. Wenn du also raus möchtest aus deiner Isolation und den Austausch mit anderen Heroes suchst, ja, dann werd doch einfach Teil unseres Netzwerkes. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und die Anmeldung total einfach. Geh einfach auf www.handelsvertreter-heroes.de und dort gibt's den Button jetzt kostenlos Mitglied werden. Alles weitere kommt dann. Ja, und wie immer ist mein Name André Kewe und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Auf dem Ohr via Podcast oder am Screen via YouTube. Und wenn du uns einen riesen Gefallen tun möchtest, hier bei Handelsvertreter Heroes, dann abonniere uns doch gerne auf der Plattform deiner Wahl, sei es Podcast oder YouTube und verpasse einfach in Zukunft keine Folge mehr. Würden wir uns super drüber freuen. Ja, aber jetzt zu meinem heutigen Gast, nämlich der liebe Andreas Römer. Und der eine oder andere wird sagen, den Namen habe ich doch schon mal gehört. Ja, der ist bei uns im Netzwerk super aktiv und Andreas war auch schon mal im letzten Jahr, Anfang 2024 bei mir zu Gast in der Folge 37 und hat hier im Podcast damals voller Energie von seinem Projekt, nämlich von einem Coworking Space Projekt gesprochen. Und zwar hat er sich nicht in einen Coworking Space eingemietet, sondern er war eben Betreiber eines Coworking Spaces und hat das super genial verwoben mit seiner Handelsagentur, die eben auch im Interior, im Objektbereich unterwegs ist. Und heute sprechen wir aber darüber, warum er die Reißleine gezogen hat bei diesem Projekt und welche Erkenntnisse er daraus mitgenommen hat. Und es gibt so drei Dinge, die du sicherlich mitnehmen kannst aus diesem Gespräch, nämlich warum es so wichtig ist, erstmal auch das Ende eines Projektes vielleicht mal strategisch mitzudenken, wie du eben auch als Unternehmer mit Rückschlägen umgehst, ohne dass sie dich mal komplett aus der Bahn werfen und warum das richtige Umfeld eben auch einen riesigen Unterschied macht, wenn es darum geht, mutige Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, der Andreas ist mit seiner Frau da super aufgestellt, aber auch da gehen wir im Detail in diesem Gespräch drauf ein. Und am Ende sprechen wir auch nochmal über das Netzwerk. Wir sprechen über das Active Camp im Mai und warum Andreas dabei ist und was es, worum es überhaupt da geht. Also ist eine ganze Menge drin in dieser Folge. Deswegen springen wir gleich rein. Handelsvertreter Heroes Talk Teil 2 mit dem lieben Andreas Römer. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen, lieber Andreas, zum zweiten Mal heute hier in diesem Format. Cool, dass du dabei bist.
Ja, klar, sehr gerne. Wenn du fragst, bin ich immer dabei.
Super, das ehrt mich. Wo steckst du gerade? Du hast so einen wunderbaren Hintergrund und alles. Wo bist du?
Ich bin heute zu Hause, weil ich hier einfach ein bisschen mehr Ruhe habe als im Büro. Und genau, dann hier ist halt auch ein bisschen mehr Farbe mit dabei. So ja. Ist das bei mir.
Sehr gut. Und du bist ja irgendwo ziemlich in der Mitte von Deutschland angesiedelt, ne?
In der Nähe von Aschaffenburg, Rhein-Main-Gebiet, ja.
Rhein-Main-Gebiet, ja. Sehr schön. Und da ich habe eben noch mal so ein bisschen, ich überlege mir ja so ein bisschen immer, okay, mit dem Gast, was habe ich mit dem am Hut? Ja, wir kennen uns jetzt schon ganz gut von der ersten Folge und aus dem Camp und so. Und irgendwie bei Instagram habe ich, wann war es, letztes Jahr, Mammutmarsch oder irgendwie sowas noch gesehen? Erzähl mal genau. Da mal so ein bisschen drüber. Das hat mich eben fasziniert, habe ich dich noch nie darauf angesprochen.
Naja, Mammutmarsch, das ist im Prinzip ein Wanderevent. Also geht jetzt nicht darum, Marathon zu laufen, rennen, sondern eher so das gemütliche Wandern. Aber wo du dann schon auch ein paar herausfordernde Distanzen mit dabei hast. und das Ganze aber organisiert ist. Das heißt, die Strecke ist vorgegeben, du hast zwischendurch Verpflegungsposten, du läufst nicht alleine, sondern du startest in einer Gruppe mit irgendwie gefühlt 200, vielleicht 300 Leuten und gehst dann halt los und kannst das einfach genießen, hast halt schon eine Herausforderung aufgrund der Strecke, die du da läufst. Die kürzeste Distanz sind 30 Kilometer. Jetzt am nächsten Samstag bin ich in München 55 Kilometer. Okay. Mitte Mai in Berlin 75 Kilometer und das Höchste sind halt 100 Kilometer. Da muss ich noch ein bisschen für trainieren. Aber genau, so macht einfach Spaß, weil du musst ja um nichts Gedanken machen. Du musst ja keine Route raussuchen. Du hast echt Abwechslung von der Landschaft her, von den Menschen her. Du kannst alleine laufen mit Musik in Ohren. Du kannst dich mit anderen unterhalten. Und ist einfach eine schöne Sache, so ein bisschen für sich sein, trotzdem in der Gruppe mit anderen, was laufen, wandern, mache ich unheimlich gerne.
Ja.
Und das ist eine tolle Sache. Gibt's in ganz Deutschland, teilweise auch im Osteuropa oder in Europa, in anderen Ländern und kostet auch nicht viel.
Kostet auch nicht viel. Aber ich finde es halt Wahnsinn, also die Distanzen und sowas da zurückzulegen. Ein guter Freund von mir, mit dem ich viel Zeit schon auf dem Rennrad verbracht habe, der hat mal gesagt, okay, ich mache jetzt einfach diesen Marsch so mit und ich gehe halt von 0 auf 100 direkt.
Oh, ja.
Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt.
Ja. Gerade der 100er, ich hatte ihn auch mal versucht gehabt. Da musst du halt wirklich 24 Stunden laufen oder so. Innerhalb von 24 Stunden ist das Ziel. Manche sind schneller, manche brauchen länger. Darauf kommt es aber nicht an. Aber du musst halt die Nacht durchlaufen. Und das ist dann halt schon eine Herausforderung. Es wird dunkel, du siehst nicht mehr gut, es wird kalt, also oder kälter als normal. Du musst dich halt drauf einstellen, du bist dann alleine und das halt über mehrere Stunden. Und das ist dann schon mental eine Herausforderung. Klar, körperlich ist es auch anstrengend, aber es sagt jeder halt, das Mentale ist das Größere als jetzt da das Laufen durchzuhalten.
Ja, gerade durch die Nacht ist, finde ich halt, ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Na, okay, aber ja, Ende des Jahres, wir bleiben dabei. Wir werden das begleiten, sage ich jetzt schon mal von als Vertreter hier aus. Hast du einen Sponsor an deiner Seite schon?
Ja, nee, cool. habe ich noch nicht, aber ja, können wir uns doch drüber unterhalten.
Du, es gibt ja auch Leute hier aus dem Netzwerk, die fahren irgendwie mit dem Fahrrad bald durch ganz Deutschland.
Ja, das gibt's auch.
Und werden wir auch begleiten.
Also riesen Respekt davor, ne?
Okay, sehr cool. Ja, super. Du, ich hab dich eingeladen, weil wir hatten... Unsere erste Aufnahme haben wir im Januar 2024 kam die raus. Das war Folge 37. Also heute sind wir bei 104 oder 105 oder sowas. Diese Episode ist ein bisschen was passiert. Und in dem Jahr ist halt auch eine ganze Menge bei dir passiert. Und ich dachte, es ist vielleicht mal Zeit, dass wir ein kleines Update hier machen. Denn wir haben in der ersten Folge haben wir bei dir so ein Kernthema gehabt, da ging es so um Coworking, Thema New Work und wie du ein Coworking Space mit deiner Handelsagentur auch verbindest. Und da gab es halt gewisse Entwicklungen jetzt auch in den letzten Monaten, dass wir gesagt haben, lass uns doch mal drüber sprechen, beziehungsweise ich gefragt habe, hast du mal Lust, darüber zu reden? Und genau aus dem Grund sitzen wir jetzt heute uns hier digital gegenüber. Bevor wir da reinsteigen, sag doch mal für den einen oder anderen, weil vielleicht hat nicht jeder die Folge 37 mitbekommen, der Andreas, wer sitzt denn hier gerade, mit wem spreche ich denn überhaupt?
Ja, genau. Also Andreas Römer, ich bin klar Handelsvertreter, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Beziehungsweise sind ja auch ein paar andere hier, aber für Objekteinrichtungen. Das heißt, ich helfe dabei, Unternehmen mit den richtigen Produkten Lösungen auszustatten, dass die dann ein schönes, sagen wir, Arbeitsumgebung haben, eine professionelle Arbeitsumgebung und vertreibe da halt ganz klassisch Schreibtische, Stauraummöbel, Konferenzmöbel, Lounge-Möbel, Akustik, Licht, alles, was dazu gehört, was im Prinzip ein schönes, produktives Ambiente dann ausmacht. Und genau, so bin ich halt immer irgendwo auch darauf angewiesen, dass ich physische Produkte mit mir habe. Einen Stuhl kann ich ins Auto packen, den kann ich überall hinfahren, kein Thema. Schreibtisch wird schon ein bisschen schwieriger, Sofa, so groß ist mein Auto nicht, kriege ich halt nicht rein. Und das Thema aber für die ich sag mal Planer, das sind Architekten, Innenarchitekten, Interior Designer, aber vor allem auch für die Endkunden, für die Bauherren. Klar, ich sag mal, du willst dann irgendwann die Produkte, wo du investierst, auch mal sehen, mal ausprobieren, dich mal draufsetzen und schauen, wie ist das eigentlich. Und deswegen ist es halt immer wichtig, dieses Thema Bemusterung, das heißt, die Muster zur Verfügung stellen. Wie gesagt, mit dem Stuhl easy, alles andere wird halt einfach schwierig. Und da kam dann auch irgendwo das Thema Coworking mit rein. Ursprünglich kam der Gedanke für mich, ich suche selber einen Arbeitsplatz für mich, was außerhalb des Homeoffice ist. Ja. Ich habe zwar hier ein schönes Zuhause, ich habe auch hier einen eigenen Raum für mein Büro und so weiter, aber fällt mir schwer, mich hier auf die Arbeit dann wirklich zu fokussieren und abends dann auch einen Abschluss zu schaffen und zu sagen, nee, jetzt ist Feierabend und jetzt mache ich halt keine Arbeit mehr. Das aber hier Aschaffenburg ist jetzt nicht unbedingt so der Nabel der Welt. Gab es ja damals halt nicht wirklich was, was jetzt attraktiv war, wo ich gesagt habe, okay, da kann ich es mir vorstellen, da auch hinzugehen. Und so gab es irgendwann mal die Idee, einen eigenen Coworking Space zu machen. Vor allem auch vor dem Hintergrund, weil eigentlich alles, was in so einem Coworking Space benötigt wird, habe ich auch in meinem Portfolio. Das heißt, kann ich mit ausstatten. Und so kam auch der Gedanke dazu, dass dann auch als ein Showroom zu nutzen für meine Produkte. Und die erste Idee war eigentlich vor Covid nochmal. Klar, dann kam Covid und wurde erstmal alles beiseite gelegt. Die Idee habe ich irgendwann wieder aufgegriffen und 2023, lass mich überlegen, ja doch genau, 2023 haben wir dann aufgemacht. In Aschaffenburg, ein kleiner Coworking Space, werden ungefähr 360 Quadratmeter, zwei große Räume, einmal so ein Open Space, wo Arbeitsplätze waren und einmal noch ein großer Raum, wo dann quasi als Meeting-Veranstaltungsraum war, was man flexibel nutzen konnte. Richtig, und genau, da sind wir gestartet und hatten auch im Vorhinein schon viel auch über Social Media das Ganze beworben, hatten dann vom ersten Tag an auch mehrere Besucher, die sich dann auch gleich eingemietet haben. Also es hat sehr, sehr gut angefangen. Das Feedback war eigentlich extrem gut. Das Gestalterische, natürlich das Optische, die Produkte, die Akustik. Wir hatten nur ein Open Space, das heißt, wir hatten keine Einzelbüros, keine Teambüros. Und trotzdem waren die Leute, die da waren, gesagt haben, hey, cool, hier kann ich gut arbeiten. Und so hatten wir dann relativ schnell so 6, 7, 8 Coworker da, die sich fest eingemietet haben. Ein paar auch mal, welche dies als Tagesticket genutzt haben. Und so hat es eigentlich ganz gut funktioniert.
Okay. Bleiben wir vielleicht mal ganz kurz noch mal einmal da rein, weil nicht jeder vielleicht, der zuhört, ist mit diesem ganzen Coworking-Konzept und ein bisschen so New Work so vertraut. Das ist für den einen oder anderen neu. Hol uns doch da mal ganz kurz ab.
Also Coworking heißt quasi einfach, dass ich die meine Arbeit, wenn ich nicht sage, ich fahre jetzt in die Zentrale, in die Firma, wo ich angestellt bin oder wo ich arbeite, möchte ich nicht dahin fahren, sondern ich möchte das vielleicht wohnortnah haben. Ich möchte nicht diese Pendelei morgens, wenn du von hier aus Aschaffenburg nach Frankfurt fährst, für Rush Hour, da kannst du mal locker eine Stunde einplanen. Morgens eine Stunde, abends eine Stunde. Und wenn du Pech hast, Stau ist, und das kommt auch öfters vor, ist halt nochmal ein bisschen länger. Und das ist einfach Lebensqualität, die da verloren geht. Und deswegen bietet sich eigentlich dieses Konzept wohnortnahe Coworking Spaces an, dass ich dort dann halt meinen Büroarbeitsplatz habe, dass ich da meine tägliche Arbeit machen kann und dann diese Pendelei ins Headquarter eigentlich dann mache, wenn ich sage, ich habe jetzt konkrete Termine, wo ich mich mit meinen Kollegen, mit Kunden abstimmen muss, wo diese Vor-Ort-Präsenz wirklich erforderlich ist. Bei den meisten Aufgaben, die man ja macht, also was jetzt Büroarbeit angeht, ist das ja gar nicht erforderlich. Das kann ich eigentlich überall machen. So, und dann sagen viele halt, okay, ich fahre Homeoffice. Homeoffice stellen sich, glaube ich, viele dann doch schöner vor, als es bei den meisten ist, weil ich habe erstmal nicht so diese professionelle Umgebung. Das heißt, nicht jeder hat einen eigenen Raum, wo er sich einrichten kann, wo er einen höhenverstellbaren Schreibtisch hat, wo er entsprechend Platz hat und das Ganze machen kann. Dann hast man vielleicht auch, ich sag mal, Störungen noch mit dabei. Ich möchte jetzt nicht sagen Kinder sind keine Störungen, wenn die alle 5 Minuten reinkommen, kann man sich doch nicht so auf die Arbeit konzentrieren, als wenn das halt nicht ist. So muss man es ehrlicherweise einfach sagen. Und bei mir zum Beispiel war es auch so ein Fakt, was ich eben schon erwähnt habe, mir fällt es schwer, mich zu Hause auf meine Arbeit zu 100% zu konzentrieren. Das kann ich in einem externen Büro deutlich besser machen. Das, was die meisten, die zu uns gekommen sind, aber auch gesagt haben, die haben zwar ein eigenes Homeoffice gehabt, die hatten da ihr eigenes Büro, alles ausgestattet, aber die sagen, hey, ich bin aber den ganzen Tag alleine zu Hause. Und dieser Videocall mit meinen Kollegen, der kann dieses Gespräch an der Kaffeemaschine in der Mittagspause einfach mal ein Späßchen machen mit dem Kollegen, der gegenüber dort sitzt oder dem ansetzt. Das kann man per Videocall nicht ersetzen. Du kannst per Videocall super Sachen abstimmen, du kannst deine To-Do-Liste abarbeiten. Aber mal ehrlich, wie oft setzt man sich da hin und quatscht mal 20 Minuten einfach so, was passiert ist? Macht man meist nicht. Man hat die Sachen erledigt, der Call ist zu Ende, ausschalten, weiter. Ja. Und das ist, was den meisten Menschen dann doch im Homeoffice fehlt, einfach diese soziale Interaktion zu anderen und da mal jemand zu haben, mit dem man auch mal ganz normal reden kann, ohne jetzt die Kamera einzuschalten. Ja. So, und das haben wir da halt umgesetzt. Das heißt, wo sich dann die Leute bei uns einmieten konnte man sich fest einmieten, dass ich immer meinen festen Arbeitsplatz habe. Viele haben sich dann auch ihren eigenen Monitor oder andere Sachen noch mitgebracht, weil sie gesagt haben, der, den man zur Verfügung gestellt hat, ich will was Größeres haben, ich will zwei haben, was auch immer, ja, und haben sich halt eingerichtet. Und das hat, sag ich mal, auch gut funktioniert bis zu einem gewissen Punkt.
Okay. Weil
wir sind über dieses Level, das war einfach so 7, 8 feste Leute hatten, nicht drüber hinausgekommen. Wir hatten zwar sehr, sehr viele Anfragen bekommen, die Coworking gerne machen wollen, aber jeder wollte dann doch dieses Einzelbüro, das Teambüro haben und haben gesagt, na, ich mag nicht im Open Space sitzen, weil ich kann mich da nicht konzentrieren und nee, ich mag dann doch die Option haben, die Tür hinter mir zuzumachen. Und das konnten wir einfach aufgrund räumlich und so, wie wir es da gestalterisch umgesetzt haben, nicht anbieten. Okay. Da haben wir die Leute aber auch nicht dazu bekommen, dass sie gesagt haben, hey, sie probieren es jetzt mal aus, sie kommen mal her. Mhm. Die, die da waren, haben gesagt, hey, es funktioniert gut, besser als sie gedacht haben. Die waren anfangs auch skeptisch. Aber ja, es hat letztendlich dann nicht geklappt, dass wir die Leute zu uns bekommen haben.
Das heißt, ihr habt dann oder du hast dann den Stecker gezogen oder wie stellen wir uns das vor?
Richtig, es war halt nach ungefähr ein gutem Jahr, 1 Jahr, 3, 4 Monate, war einfach die Überlegung da, wo wir gesehen haben, wir stagnieren von der Entwicklung her, was die Buchung angeht, was die Vermietung angeht, stagnieren wir und wachsen nicht weiter. Und wir haben viele Sachen ausprobiert mit Veranstaltungen, mit Social Media, mit Google-Anzeigen, mit Printwerbung und so weiter, um die Leute einfach reinzubringen. Aber es hat letztendlich nicht geklappt. Und dann kam irgendwann die Erkenntnis, okay, wir müssen jetzt was tun, weil du kannst das natürlich eine gewisse Zeit vorfinanzieren und Geld reinstecken, so ist es meist am Anfang, aber das kannst du natürlich nicht ewig weitermachen. Und so kam aber irgendwann der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, entweder müssen wir das Ganze jetzt hier beenden, müssen versuchen, einen Schlussstrich zu ziehen und das möglichst sauber, oder aber wir müssten nochmal investieren. Und investieren hätte dann geheißen, nochmal Trennwände einziehen, Glastrennwände, das heißt dann aber auch Klimabelüftungsanlage irgendwo mit da reinbringen. Das hätte man nur für einen Teil machen können, wären aber enorme Finanzierungs- oder wären enorme Investitionskosten gewesen. Und dann hätten wir auch nur einen Teil umgesetzt. Und das hätte uns nicht wirklich so weitergebracht, wie es gewünscht wäre. Und der Return on Investment wäre so weit nach hinten gerutscht, dass ich gesagt habe, nee, das will ich nicht machen. Da ist dann irgendwo auch das Risiko zu hoch, dass du jetzt noch mehr investierst und es dann nicht das Ergebnis bringt, was du halt brauchst.
Okay.
Und dann war die andere Option zu sagen, okay, wir müssen jetzt einen Schlussstrich ziehen. Wie können wir das Ganze beenden? Möglichst sauber, das heißt ohne Insolvenz, was nie eine schöne Sache ist. Und genau, da haben wir dann mit dem Vermieter gesprochen, haben ihm die Situation erklärt, dass wir gerne vorher raus möchten, haben eine Vereinbarung gefunden und konnten das Ganze dann Ende oder ja September, Oktober letzten Jahres 2024 dann auch einigermaßen sauber beenden.
Ja gut, dass sowas natürlich nie ganz ohne Nachwehen und sowas ist, das ist, glaube ich, das ist irgendwie klar. Aber erstmal Respekt davor, überhaupt den Schritt gegangen zu sein, also das Ganze erstmal zu gründen. Ich habe auch schon in unserer ersten Folge, ich bin ein Riesenfan von dem Ansatz auch gewesen, weil es hat ja auch ganz viele positive Effekte gehabt für deine Handelsagentur, also für deine Partnerschaft mit deinen Architekten. Ja. Also die Seite, das war das war definitiv gut, oder?
Das war von Anfang an richtig gut. Also von der Öffnungsveranstaltung an hatte ich halt auch meine ganzen Partner eingeladen. Da waren bei der Veranstaltung waren einige da, die sich auch richtig viel Zeit genommen haben, wo ich selber überrascht war. Also wo mancher Geschäftsführer da war und der war jetzt nicht nur eine halbe Stunde da, einmal durchlaufen, sondern 3 Stunden. Mit dem hast du wirklich gesessen und irgendwann warst du beim Du. Und daraus sind ganz neue Sachen entstanden. Dann aber auch für Bemusterung, wo Händler von mir, mit denen ich zusammenarbeite, die hatten ein Videocall mit ihrem Kunden gemacht. Er wollte eigentlich auch live dazukommen, das hat nicht geklappt. Aber dann haben wir das quasi bei mir im Showroom, die Produkte erklärt, was kann man da machen, wie kann man das nutzen, was muss man beachten, was zu einem Erfolg geführt hat, wo ich einfach aufgrund der Vielfalt an Produkten, was ich auch da hatte, dann auch reagieren konnte bei Anfragen, bei Bemusterungsterminen. Ich konnte sagen, ja, hier der Schreibtisch für ein großes Projekt, alles klar, ich packe mir ein, fahre nach München hin. Da habe ich es mal gemacht, den Schreibtisch durch die Gegend zu fahren. Aber das waren viele Momente, wo ich wirklich sagen konnte, okay, ich habe das als Showroom für mich als Agentur genutzt. Ja. Es hat mir finanziell was gebracht, was ich ganz klar nachweisen konnte. Und von daher war es da ein absoluter Erfolg.
Okay. Ja, das finde ich ja so cool. Und die erste Folge war auch unter dem Titel irgendwie innovative Vertriebswege oder sowas, weil ich kannte bislang, also ich kenne viele Handelsvertreter mittlerweile aus dem Interior-Bereich, Objektbereich, aber mit meinem eigenen Coworking-Space das war jetzt sehr unique. Deswegen, und als Unternehmer ziehe ich da sowieso den Hut vor, weil ich kann mir vorstellen, das ist ja nicht mal eben so gemacht. Also jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, ich hab meine Verbindung irgendwie, ich habe meine Kollektion, da packen wir schon Möbel rein, aber so ein Ding aufzuziehen, prozessual aufzuziehen mit Software dahinter, Buchungssysteme, alles Mögliche. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Welt von dem Business her als deine Handelsagentur, so gesehen. Ja. Deswegen riesen, also Chapeau dafür, das zu machen. Aber dann auch zu sagen, okay, nach einem bestimmten Zeitraum, nee, wir müssen absteigen von diesem Pferd. Das finde ich stark. Was hat denn das so mit dir gemacht? Weil das war ja mit Sicherheit keine einfache Entscheidung, weil da ist ja ganz viel auch reingeflossen an Herzblut und alles Mögliche.
Ja. So ein Ding aufzumachen, klar, ich sag mal, es gibt andere Hersteller, die Kooperationen haben mit Coworking Spaces, du bist im Hamburger Ding, die haben ja auch Kooperationen mit verschiedenen Herstellern. Also das gibt's mittlerweile schon öfters. Das ist jetzt aber auch erst, sag ich mal, in den letzten 2-3 Jahren so entstanden. Vorher war das halt in der Regel nicht so. Da waren die auch sehr zurückhaltend. Mittlerweile verstehen die meisten, hey, das ist ein Showroom für mich. Dadurch kann ich auch Geschäft generieren. Als Handelsvertreter, mir ist jetzt kein anderer Handelsvertreter bekannt, der das von sich aus Eigeninitiative entweder in Kooperation mit einem anderen Coworking Space gemacht hat oder selber sowas gemacht hat. Ne? Ja, gibt's vielleicht, ist mir jetzt halt nicht bekannt. Es ist verdammt viel Arbeit, es ist verdammt viel Know-how, was man da reinstecken muss, sich erarbeiten muss, was erstmal, sag ich mal, mit der eigentlichen Vertriebsarbeit überhaupt nichts zu tun hat. Es ist auch, sag ich mal, jetzt, der Plan war so, dass wenn ich den Space aufmache, dann ist es natürlich gerade anfangs, bis sich erstmal alles eingespielt hat, bis du die User, die Coworker gefunden hast, ist erstmal viel Arbeit. Ich hatte zwar auch eine Community-Managerin mit dabei, die dann auch Sachen übernommen hat und das dann irgendwann auch eigenverantwortlich leiten sollte. Wenn das natürlich dann nicht so richtig an zu laufen fängt, wie du es geplant hast, dann musst du natürlich irgendwo reagieren, dann bist du als Unternehmer wieder gefordert. Das heißt, es kostet dich auch wieder mehr Zeit. Und das war letztendlich so, dass es einfach viel, viel mehr Zeit gekostet hat, als ursprünglich geplant war. Es kam dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es funktioniert so nicht, ich muss da was machen. Habe halt diese beiden Optionen für mich herauskristallisiert. Ich muss dazu sagen, immer in Zusammenarbeit mit meiner Frau. Das war mir von Anfang an wichtig, dass sie mit dabei ist als Gesellschafterin, als Geschäftsführerin. Das was zusammen machen, weil ich einfach glaube, ich weiß, was ich kann. Ich weiß aber auch mittlerweile sehr, sehr gut, wo meine Grenzen sind. Und ich weiß, dass ich im Team immer ein deutlich besseres Ergebnis herausbekomme, als wenn ich es nur alleine mache. Einfach, wenn ich da jemand habe, mit dem ich drüber reden kann, du, ich habe hier die Idee und so würde ich es machen, dass man dann nochmal irgendwie eine Reflexion dazu bekommt. Oder aber auch bei den, wie sagen wir, so ein paar Umbau- und Renovierungsarbeiten haben wir selber gemacht. Irgendwann bin ich an dem Punkt, wo ich sage, boah, ey, ich stütze gerade hier alles auf den Kopf und dann ist da jemand, der sagt, hey, komm, wir machen es jetzt zusammen. Das hilft mir einfach immer weiter.
Ja.
Und das, sag ich mal, hat auch in dem Moment geholfen, wo ich sagen konnte, hey, hier, so schaut's aus. Ich glaube, wir müssen jetzt hier eine Entscheidung finden. Und dann ist jemand dabei, mit dem man dann nochmal drüber sprechen kann. Das hilft immer ungemein weiter. Das kann der Lebenspartner sein, das kann aber auch ein Kollege sein, anderer Handelsvertreter, wo man dann vielleicht sagt, hey du, ich habe hier ein Problem, lass uns mal drüber reden. Muss gar nicht aus der gleichen Branche sein, weil letztendlich machen wir mehr oder weniger alles Gleiche. Jeder kennt die Situation, aber vielleicht aus einer anderen Branche kommt dann nochmal eine andere Frage heraus oder rein. Und dann kann man da vielleicht auch nochmal auf andere Gedanken kommen. Sich dann einzugestehen, hey, es geht nicht weiter, klar, ist jetzt kein schöner Moment, man hat sich's anders ausgemalt, man hat's anders geplant, man sieht, wie sagt man so schön, seine Fälle dahin schwimmen, das Geld dahin schwimmen, weil man hat ja auch investiert. Bei so einem Coworking-Thema ist es auch eine finanzielle Sache, was man investiert hat. Hat zwar auch Produkte von Partnern, aber trotzdem auch eigenes Geld, was du da reinsteckst. Das ist natürlich so ein Punkt. Aber also ich habe mir einfach klar gemacht, es gibt keine Option. Also die Option ist halt nochmal richtig viel investieren, kam nicht in Frage. Oder halt dann zu sagen, okay, wie können wir es jetzt sauber beenden? Und das war im Prinzip für mich jetzt eine relativ rationale Entscheidung. Ich muss aber auch dazu sagen, ich glaube auch, weil wir es als GmbH gemacht hatten.
Okay.
Wir jetzt außer dem Geld, was wir als Einlage, was wir als Darlehen quasi jetzt in das Unternehmen reingegeben hatten, jetzt keine weiteren privaten Verbindlichkeiten, Bürgschaften gegenüber Banken oder sonst wen hatten.
Okay.
wenn sowas dazukommt, dass man privat haftet, dann ist das natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte, wo man, glaube ich, auch dann nochmal viel, viel länger drüber nachdenkt oder nochmal viel, viel mehr probiert. Mal ist dann mal dahingestellt, ob das dann alles gut ist, aber das ist dann nochmal eine andere Sache. Wenn du persönlich nicht haftend bist, kann man es, glaube ich, deutlich einfacher auf der Sachebene sehen und dann auch so entscheiden. Ja. Und das hat, glaube ich, mir auch hierbei geholfen. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich es dir eigentlich mal erzählt hatte. Wir sind jetzt hier unter uns, ich kann es einfach mal so sagen. Das war jetzt nicht die erste Sache, die bei mir schiefgelaufen ist. Ich hatte schon mal einen Einzelhandel, Wein und Feinkost.
Genau.
Das lief ein paar Jahre auch gut, war allerdings sehr, sehr klein. Da wollte ich mich vergrößern, bin dann nach Aschaffenburg gegangen, hatte mich dann von 40 Quadratmeter auf, ich glaube, es waren 230 Quadratmeter vergrößert mit einem Café, Bistro dabei. Also es war schon nicht mehr nur Einzelhandel, das war dann auch Gastronomie. Und das ist mir einfach komplett über den Kopf gewachsen. Und da hatte ich dann nach 9 Monaten, nachdem wir dann umgezogen sind, musste ich dann leider erkennen, in dem Fall auch zu spät, es funktioniert so nicht, es passt so nicht, und bin dann in die Insolvenz gegangen. Und das war damals viel, viel schwieriger, weil damals war ich als Einzelunternehmer persönlich haftend. Und das war, also wenn ich jetzt nach der Insolvenz diese Summe gesehen habe, die da im Raum stand, wo ich das nie so wahrgenommen habe, dass es um so viel Geld ging, und dann ist es aber, wenn du so persönlich drin steckst, halt nochmal was ganz, ganz anderes, als wenn du sagst, das ist jetzt Unternehmensstruktur. Und auch dann ist natürlich jetzt nicht schön zu sagen, man geht in die Insolvenz. Deswegen war für mich der Punkt zu sagen, nee, lieber jetzt einen Schlussstrich ziehen und das sauber beenden, dass wir die Firma ganz ordentlich liquidieren können. So ist jetzt auch im Moment der Prozess. Ohne Insolvenz, ohne irgendwie noch dieses, weil es ist ja auch so, selbst wenn man sagt, okay, es läuft jetzt Insolvenz und man kommt dann irgendwie fein raus, es sind ja trotzdem auch immer noch Gläubiger dahinter, wo man auch sagt, dass man kennt ja die Leute und man möchte ja jetzt auch nicht, dass die dadurch einen Nachteil erleiden oder auch in Schwierigkeiten kommen. Deswegen war es für mich jetzt wichtig, das auch sauber zu beenden.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich meine, super, dass ihr das so schlank habt aufstellen können, erstmal, das muss man ja auch dazu sagen, dass das überhaupt möglich war. Und dass ihr dann auch nach einem gewissen Zeitraum jetzt auch gesagt habt, okay, gemeinschaftlich, es gibt nur die zwei Optionen. Am Ende des Tages war es doch wahrscheinlich dann auch irgendwie die falsche Immobilie, beziehungsweise der Markt braucht gerade was anderes. Ich kenne das selbst von mir. Warum bin ich im Hamburger Ding? Ich bin ja auch im Coworking Space, aus den gleichen Gründen, wie du auch eben auch alles geschildert hast. Ich bin hier halt reingegangen, weil ich hier mein abgeschlossenes Office eben habe, woraus ich jetzt gerade hier auch produzieren kann oder eine Podcast-Aufnahme machen kann. Das fällt auf Open Space ein bisschen schwieriger. Ja. Aber das war genau die Anforderung. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das immer mehr wird, ja, weil die Leute dann doch noch irgendwie einen geschlossenen Raum haben wollen. Also am Ende des Tages, ja, die falsche Immobilie. Oder war es so, dass du dann geguckt hast, wo könnte jetzt die richtige Immobilie dafür sein? Oder gab es den Gedanken auch nochmal?
Nee. Das nicht. Also es war dann wirklich so, dass ich dann gesagt habe, also ich bin dann jemand, der sich schon wirklich auch genau überlegt, wo war jetzt die Schwierigkeit, wo war jetzt der Fehler, was hat da jetzt nicht geklappt. Es gibt natürlich auch die Menschen, die sagen, okay, komm, jetzt egal und weiter nach vorne kommen, nicht drüber nachdenken, wobei ich dann aber eher jemand bin, der sagt, nee, ich will jetzt auch verstehen, warum hat es nicht geklappt, dass sie halt den Fehler nicht normal machen, möglicherweise. Ne? Ja. Und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen länger drüber nachdenken, weil der erste Impuls ist natürlich immer so zu schauen, okay, was sind vielleicht externe Faktoren? Ja, da konnte ich ja gar nichts für. Das war jetzt die Wirtschaftskrise. Das war jetzt die, was weiß ich, die Stadtverwaltung, die Bundesregierung, die hat alles schief gemacht und deswegen hat es jetzt nicht geklappt. Hilft einem ja nicht weiter. Ne? Als Unternehmer muss ich darauf reagieren, was kommt, wie die Gegebenheiten sind. Und das habe ich mir auch überlegt und letztendlich war es die falsche Entscheidung für die falsche Immobilie, weil ich habe lange gesucht und irgendwann geht man Kompromisse ein. Man muss halt meistens Kompromisse eingehen, aber das war halt ein Kompromiss, der nicht so gut war.
Okay.
Wäre es an einem anderen Standort mit anderen Gegebenheiten gewesen, bin ich mir sicher, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, hätte auch deutlich höher gewesen. Jetzt zu sagen, nee, komm, wir gehen jetzt da raus und wo ist jetzt das Nächste, wo kann ich das Nächste machen, habe ich jetzt für mich nicht gesagt, weil es hat einfach erstmal sehr, sehr viel Zeit, Energie auch gekostet. Zeit auch deshalb, weil es nicht funktioniert hat, wo ich dann, sag ich mal, die Zeit auch währenddessen nicht so in das Thema in die Vertriebsagentur investieren konnte. Das habe ich da auch ein bisschen gemerkt, wo die Umsätze einfach zurückgegangen sind und ich das nicht nur auf die wirtschaftliche Situation zurückführen möchte. Und von daher war der Punkt zu sagen, nee, wir schließen es jetzt, wir machen einen Cut und Fokus voll auf die Vertriebsagentur. Klar, da werden es auch neue Ideen geben, was ich dann irgendwann vielleicht mal machen werde, ausprobieren werde. Aber Fokus erstmal voll darauf. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will den Coworking Space machen, willst du mit da rein, willst du das nutzen, wollen wir so eine Kooperation machen? Klar, dann bin ich dabei und sage, hey, schaue ich mir an, sehr, sehr gerne. Aber jetzt von mir aus quasi als eigener Betreiber kommt für mich jetzt nicht in Frage im Moment. Vielleicht irgendwann mal, wenn sich da das Richtige ergibt, dann bin ich immer offen für sowas, aber derzeit nicht.
Wenn wir beiden zusammen sowas machen, ich gehe hier aus dem Hamburger Ding raus
und absolut.
Du kommst mit dem Know-how und bringst gleich die Möbel und alles mit. Nicht schlecht. Sag mal, wie hat das Umfeld reagiert jetzt mit deiner Frau? Das hast du natürlich ja geklärt, aber gab es sonst so, weil ist ja oftmals so in Deutschland auch so dieses Thema Scheitern und irgendwie so, gab's da so die Stimmen, dieses Cowork-Ding, wusste ich doch eh, dass das nicht funktioniert, bleib doch bei deinem, verkauf doch weiter dein Zeug und mach doch nicht so einen Quatsch. Wie gab's da sowas?
Nein, also zumindest jetzt nicht, dass ich es jetzt mitbekommen habe, dass es mich an mich herangetragen wurde. Ich glaube, letztendlich gibt es das immer. Es gibt immer welche, die sagen, ich habe es ja vorher gewusst und das war ja von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das sind aber häufig die, die nichts probieren, die nicht in das Risiko reingehen, ne? Die ich sag mal ihr festes Einkommen haben, alles gesittet haben und sagen, das passt für die, ist auch vollkommen in Ordnung. Will ich jetzt auch gar nicht kritisieren. Aber die Unternehmer, die selber was ausprobieren, die investieren, die aktiv sind, ich glaube, da versteht jeder sehr, sehr gut, dass man nicht alles steuern kann, dass es immer ein Risiko gibt, dass es immer schief gehen kann. Und ich glaube, die meisten, wenn nicht sogar alle, haben auch schon vergleichbare Situationen gehabt, wo sie gesagt haben, oh, jetzt wird's aber verdammt gerade richtig eng, jetzt klappt es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, was mache ich jetzt, ne? Und so war es eigentlich auch. Also das Feedback, was ich direkt bekommen habe, wurde viele gesagt haben, hey, war eine coole Idee, hast du richtig geil gemacht, schade, dass nicht geklappt hat. Ein paar Kommentare waren so, Mensch, Andi, du hast immer so tolle Ideen, aber mach doch mal was irgendwie, wo nicht so ein großes Investment mit dahinter steckt. Ne? Mach doch vielleicht mal irgendwie Interior Design Beratung oder so. Da hast du nur dich, da musst du kein Geld investieren. Ja, aber so ist es halt. Also ich habe da immer Ideen und will was machen und vieles verwerfe ich auch wieder. Das hat jetzt halt nicht geklappt. Ich habe jetzt gesagt, 2025 bleibt auch ein sehr, sehr ruhiges Jahr. Und wer weiß, was aber vielleicht 2026 dann für Ideen kommen.
Aber erstmal ganz großer Respekt, weil du sagst es ja gerade, dass als Unternehmer geht man halt Risiken und so ein. Aber als Unternehmer, glaube ich, gehört es eben dann auch dazu, genau an so einem Punkt auch zu sagen, okay, nee, funktioniert halt nicht weiter. Ja. Alles klar. Okay, wickeln wir jetzt ab. Next. Weiter geht's. Und diese Entscheidung halt zu treffen, ist aus meiner Sicht als Unternehmer, ist halt eben ganz, ganz groß zu bewerten, weil viele kriegen das da eben nicht hin, weil ich hangel mich halt, ich habe Hoffnungen dabei, irgendwie sowas, ich sehe Dinge vielleicht nicht ganz so rational, weil ich dann natürlich mit verbunden bin. Gibt tausend Gründe dafür. Aber dann wirklich zu sagen, den Cut zu machen, alles klar. Wie gesagt, also Respekt dafür und Hochachtung. Deswegen fand ich das so spannend, auch mal von der Seite das zu beleuchten. Was hast denn raus gelernt für dich jetzt auch weiter?
Ja. Ein Gedanke dazu noch so. Jetzt war es natürlich auch ein Umfeld oder ein Thema, was eigentlich primär auch andere Unternehmer, Startups angesprochen hat oder die da dem gefolgt sind, involviert waren, die da vielleicht Verständnis für haben, dass es auch nicht immer so funktioniert, wie man geplant hat. Ich sehe aber schon, dass es was anderes ist, wenn es jetzt zum Beispiel Thema Einzelhandel was ist oder was Öffentliches, wo der normale Hans Müller, die Privatperson, vielleicht irgendwie mit involviert ist, das mitbekommt, dazu seine Meinung hat. Das ist leider sehr, sehr schade und das ist auch so dieses Thema, wo sich viele vor schämen, in Deutschland über sowas zu sprechen, weil man dann, glaube ich, sehr, sehr schnell vorverurteilt wird. Also ich habe selber damals mit meinem Einzelhandel mitbekommen, wo dann Kommentare im Social Media kamen, wo ich wirklich sagen musste, hey, das tut mir weh in der Seele, weil mir was unterstellt wurde, was nicht so war. Ja. Letztes Jahr war das, glaube ich, oder vorletztes Jahr hier ein großes Möbelhaus insolvenz gegangen. Da hast du Aussagen gelesen, wo du wirklich sagen musst, hey Leute, denkt doch mal nach. Da geht die Existenz drauf von einem Familienunternehmen, was über Generationen gewachsen ist. Da macht das doch keiner, um sich jetzt da noch irgendwie Geld rauszuziehen. Da steckt mehr dahinter. Und da fehlt aber so ein bisschen das Verständnis für das Unternehmertum, dass die was ausprobieren müssen und dass es auch Momente gibt, wo es nicht klappt. Und dann versucht vielleicht der Unternehmer nochmal irgendwie den letzten Rettungsanker zu greifen oder zu nutzen. Und das geht aber schief. Und ich glaube, dann ist es diese Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit das Problem, dass dann schnell Vorverurteilungen da sind. Ja, Unternehmer, das sind ja meist dann die stecken sich die Taschen voll und da läuft ja nicht immer alles sauber und so weiter. Ne? Ja, und ich habe es ja gewusst und der hat doch da irgendwas schief, irgendwas gemacht, was nicht ganz koscher war. Das ist, glaube ich, so das Problem, wo dann auch viele, die dann scheitern, Angst haben, darüber zu sprechen und in die Öffentlichkeit zu gehen. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, warum es jetzt für mich jetzt mit dem Thema Coworking hier deutlich einfacher war, weil es primär Unternehmer waren. Das hat der normale Angestellte, sag ich jetzt mal, auch gar nicht mitbekommen, was da passiert ist. Der kannte uns wahrscheinlich auch gar nicht. Wenn es natürlich irgendwas ist, was, sag ich jetzt mal, die breite Öffentlichkeit eher interessiert, ich glaube, dann ist es auch nochmal anders. Und dann kann ich auch verstehen, wenn dann ein Unternehmer sagt, er möchte das jetzt auch nicht in die breite Öffentlichkeit treten.
Ja, ist halt nicht, dieses Thema Coworking natürlich nicht so greifbar irgendwie für die meisten Leute, verständlicherweise. Aber klar, das macht schon Sinn. Aber ich finde es immer interessant, dass wir sind natürlich in Deutschland mit der Kritik immer sehr weit vorne, gerade auch bei solchen Themen. Auf der anderen Seite sind wir aber nicht unbedingt die Gründernation, würde ich es mal ausdrücken. Ja. Also nicht jeder hat jetzt hier so Erfahrung mit Unternehmensgründung, aber wir können das sehr, sehr schnell beurteilen. Das finde ich immer, das finde ich gut.
Oder auch nicht. Richtig, genau. Und die Frage jetzt so, was habe ich daraus gelernt? Im Prinzip sehr, sehr gut überlegen, wo geht man einen Kompromiss ein? Jetzt in dem Fall, was die Immobilien suche, ne? Oder auf was muss man wirklich bestehen und den Zweifel länger suchen oder es dann bleiben lassen, wenn es dann nicht wirklich so ist? Ist natürlich immer im Nachhinein einfacher gesagt als im Vorhinein, weil du weißt es nicht vorher oder kannst es nicht immer einschätzen. Letztendlich wichtig, sich genau zu überlegen, okay, was ist der Plan, der Businessplan? Ich bin wirklich auch ein Riesenfan davon, auch bei solchen Sachen, die jetzt auch vom Umfang her, vom Investment her größer sind, auch wirklich einen Businessplan zu schreiben. Den schreibe ich nicht für die Bank oder sonst wen, den habe ich für mich geschrieben. Wenn ich es nochmal runterschreibe, um dann einfach zu reflektieren, kann das wirklich so hinkommen oder sind die Gedanken im Kopf vielleicht doch nicht so ganz klar, wie es dann auf Papier ist. Also das ist was wirklich bringt, die Zahlen auch wirklich runterzuschreiben, zu tracken, nachzuschauen, passt man, ist man noch in der Spur oder schlägt man gerade vielleicht von der Straße irgendwo ab. Das ist halt ganz wichtig. Und idealerweise auch sich von Anfang überlegen, okay, wie lange will man es probieren? Wo muss dann der Punkt sein, wo man sagt, nee, jetzt geht's nicht mehr, jetzt muss man einen Schlussstrich ziehen. Wenn man das, glaube ich, von Anfang an auch gemacht hat, dann fällt es auch, glaube ich, leichter, den Moment zu erkennen und dann auch die Entscheidung zu treffen, als wenn ich dann sage, ah komm, wir probieren es nochmal, ich stecke nochmal Geld rein, wir machen nochmal die Aktion und das und das und das. Und dann passiert es halt ganz, ganz schnell, dass man richtige Probleme bekommt, ja.
Aber ist ein guter Punkt, gerade auch so Businessplan und so. Ich bin da auch ein Riesenfan von. Und zwar Businessplan mal selbst zu schreiben, nicht mit ChatGPT, sondern vielleicht mal. Es gibt noch Lebenssituationen, wo man auch Sätze selbst schreibt. Bei mir sind es auch wenige, gebe ich zu. Aber sowas sollte man schon auch selbst machen, damit man einfach die Übung, damit ich Dinge durchdenke. Damit ich Dinge immer wieder auch durchdenke und nicht einfach nur mal trivial mal eben einen Prompt eingeben und dann ist das Ding da, 10 Seiten und dann gebe ich den jetzt zur Bank und fertig. Dafür ist das Ding nicht da. Sondern wirklich genau das nachzudenken. Und aber was mir gerade einfällt dabei, ich habe bislang in den wenigsten Businessplänen beschreibt man so ein Exit-Szenario. Weißt du? Also wie macht man es denn? Also ab welchem Gate sage ich denn eigentlich, jetzt gehe ich da raus? Ja. Das gibt's in den wenigsten Fällen. Also vielleicht auch da nochmal genau diese Überlegung, weil ich muss ja so Worst-Case-Szenarien eben einfach auch mit abbilden, auch gerade am Anfang, mir das zu überlegen, okay, an welchem Punkt gehe ich irgendwie raus, wie mache ich das? Vielleicht ist das auch nochmal ein ganz guter Hinweis, sowas eben auch mit zu durchdenken. Denn es gibt halt immer die Gefahr oder das Risiko, dass Dinge halt nicht klappen. Von daher,
Richtig, absolut. Und ich sag mal, das kann ja auch im Kleinen sein. Das muss ja nicht immer sein, dass man sagt, hey, da gründet man jetzt ein neues Unternehmen und investiert. Da sollte man es definitiv machen. Aber auch einfach bei kleinen Sachen, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt mit meiner Vertriebsagentur, hey, ich will da was machen, ich will was ausprobieren, dass man sich darauf vielleicht überlegt, okay, was kann schiefgehen oder bis wohin probiere ich es aus und wo ziehe ich dann auch einfach den Schlussstrich, auch ohne, dass da vielleicht jetzt irgendwie ein Investment dahinter steht oder Finanzen oder irgendwas. Aber dass man sich auch überlegt, okay, wie lange gebe ich dem Und wo muss ich denn irgendwann sagen, nee, war jetzt die falsche Entscheidung. Und dann beende ich das Ganze wieder.
Cool. Du, wie geht's mit der Vertriebsagentur jetzt weiter? Jetzt hast du mehr Zeit, auch mehr Ressource, die du darauf verwenden kannst? Oder wie ist denn da jetzt das Gedankenspiel? Oder an welchem Punkt stehst du da jetzt gerade?
Naja, also das letzte Jahr mit dem ganzen Beenden, Ausräumen, Umziehen. Ich bin jetzt in ein kleineres Büro für mich selber, wo ich eine kleine Bürogemeinschaft mache, umgezogen. Das war extrem viel Stress. Also ich habe mich so auf Weihnachten gefreut wie noch nie. Einfach mal, wo ich ein paar ruhige Tage habe, die Beine hochlegen. Und seitdem bin ich jetzt eigentlich recht entspannt, muss ich sagen. Also wir hatten jetzt vor ein paar Tagen ja da den HVH-Stammtisch, wo es auch so um das Thema Burnout, Belastung ging. Und da hat sie auch anfangs so eine Frage gemacht, so wie ist euer derzeitiger Stand? Ich habe angeklickt, hey, mir geht's super, ich bin total ausgeglichen. Und das ist dies ja jetzt auch so. Das heißt, klar, ich fokussiere mich mehr auf die Agentur. Ich habe da wieder mehr Zeit, die ich investieren kann, was ich auch tue, wo ich auch Ergebnisse sehe. Aber trotzdem bin ich dann jetzt eigentlich relativ entspannt. Und das ist erstmal ein schönes Gefühl für mich selber als Mensch, dass ich sagen kann, okay, ich habe dieses Stresslevel, was ich hatte, einfach wieder runtergefahren. Genau, und dieses Jahr habe ich gesagt, Fokus voll auf die Agentur. Ich habe auch da noch viele Ideen im Kleinen, sei es mein CRM-System zu optimieren, beziehungsweise auch zu überlegen, was kann ich da vielleicht noch anpassen. Mhm. Sei es das Thema LinkedIn Social Selling, was wir jetzt mit dem Torben machen zum Beispiel, wo ich gesagt habe, da sehe ich unheimlich viel Potenzial, wo sich dann auch das Investment halt auch deutlich im Rahmen hält. Aber das sind so Sachen, wo ich da schaue, was kann ich jetzt im Kleinen machen? Wie kann ich mich da im Kleinen verbessern? Und das ist so mein Plan für dieses Jahr. Meine Frau hat zwar Anfang des Jahres gesagt, du, was machen wir jetzt hier 2025? Da habe ich gesagt, nix. Erstmal ein ganz ruhiges, ganz entspanntes Jahr. Wir machen das, was unser Hauptthema ist. Und dann sehen wir mal weiter. Sie glaubt da noch nicht so ganz dran, aber das ist so mein Plan.
Okay, sehr gut. Aber den Fokus dazu jetzt wirklich zu richten, ist mit Sicherheit kein falscher Weg. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und gerade auch, was du jetzt sagst, LinkedIn, das ist ja so eine Masterclass mit dem lieben Torben Fangmann, wo ihr mit 5, 6 Leuten drin seid und kontinuierlich an diesem Thema arbeitet, ne? Über 3, 4 Monate. Sag mal ganz kurz, was macht ihr da? Ihr schreibt ja nicht nur Beiträge, sondern wie läuft das Ganze ab?
Nee, das war im Prinzip erstmal mit so einem Kickoff, was den ganzen Tag ging. Aber der Tag ging so extrem schnell vorbei. Da ging es erstmal um uns und um unsere Agentur. Wer sind wir? Was machen wir? Was zeichnet uns als Mensch aus? Wen wollen wir ansprechen? Wir haben Personas generiert, also quasi so, wer ist eigentlich unsere ideale Zielgruppe? Was macht die? Woher kommt die? Was ist denn wichtig? Wo sind die Herausforderungen? Und haben quasi eigentlich alles so um diese Marke, ich sag mal, unsere Agentur quasi drum gestaltet, beschrieben, erarbeitet. Alles jeder selber für sich, weil das weiß ja nicht der Torben, der kann uns sagen, wie wir es machen, aber dann müssen wir es selber umsetzen. Und darauf fußt jetzt eigentlich alles. Das heißt, wo wir jetzt uns überlegt haben, wo wir wöchentlich oder alle 2 Wochen eine Challenge haben, wo wir Aufgaben haben, die wir erledigen, machen müssen, sollten, müssen nicht, aber sollten, wollen wir ja, wir wollen ja vorankommen. Und da geht es dann wirklich einfach, wie schreibe ich einen idealen Beitrag, wie kann ich einen Lead-Magneten aufsetzen, jetzt aktuell einen Redaktionsplan erstellen, einfach, dass wir da besser drin werden, über Social Media unser Angebot zu zeigen und dass dann die richtigen Personen zu uns kommen und dann im Prinzip auch von uns kaufen wollen. Klar, jetzt, also ich in meinem Bereich werde jetzt nicht über den Kaufabschluss über LinkedIn machen, aber dass ich dadurch meine Zielgruppe erreiche und dass ich dadurch halt dann Geschäft generieren kann, was so ansonsten nur sehr schwierig wäre wahrscheinlich. Also wahrscheinlich. Möglich schon, aber deutlich schwieriger, deutlich mehr Zeit, ja. Genau, und das ist so diese Masterclass, das geht jetzt da über, ja, glaube 3 oder 4 Monate. Wir haben alle 2 Wochen unseren Call, wo wir dann quasi wieder Themen haben, neue Aufgaben, wo wir uns gegenseitig Feedback geben, wo wir uns bewerten, um dann einfach quasi in dieser kleinen Gruppe besser zu werden. Und ist mega gut. Der Unterschied zu vielen anderen Seminaren, Workshop ist halt einfach, dass der Torben sich da nicht hinstellt, uns dann 1 oder 2 Stunden was erzählt, sondern uns einen Einblick gibt, uns erklärt, wie es funktioniert und dann sagt, so, jetzt macht ihr. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt mich, fragt die anderen. Wir haben dann immer noch mal wöchentlich auch so ein Joe Fix, so ein Recall, ja, wo wir dann auch noch Fragen stellen können. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir auch immer wieder reinschreiben und sagen, du, ich komme hier nicht weiter, Torben anrufen, uns untereinander austauschen. Wie machst du das? Ich habe da gerade keinen Plan. Und das ist halt gut, ja.
Sehr schön. Naja, finde ich auch. Ich bin ja auch in dieser WhatsApp-Gruppe, kriege das immer so ein bisschen mit. Ja. Da ist ein super, super guter Spirit. Und ja, das ist, die Hausaufgaben werden gemacht. Und das lebt natürlich dann ja auch so ein bisschen davon, dass man sich ein bisschen anstachelt, ein bisschen Competition kann unter Vertriebsmenschen manchmal auch nicht schaden. Ja, aber wobei, man ist ja nicht im direkten Wettbewerb, aber das ergänzt sich halt sehr gut. Und ich glaube, die Resultate sind ja auch sehr schnell mal eben da. Ne? Und das kommt geht ja damit einher. Das finde ich cool. Und beim Camp im Mai bist du auch dabei.
Ja, absolut, definitiv.
Was versprichst du dir davon? Ich habe noch mit keinem hier on air mal darüber gesprochen, über dieses Active Camp, was wir im Mai machen. Wie kam es bei dir, dass du gesagt hast, okay, ich nehme mir jetzt mal 3 Tage Zeit, weil das ist ja ein zeitlicher Invest. Irgendwie erstmal ein zeitlicher Invest, monetär, das ist jetzt auch nicht ganz umsonst. Aber ich nehme mich mal raus und gehe da rein. Was war so für dich der ausschlaggebende Punkt?
Naja, ich habe das erste Camp im letzten November war das, glaube ich, ne?
Genau.
Oder Dezember, irgendwie da miterlebt und war da halt so geflasht, war so begeistert davon, von diesem, es waren letztendlich die Menschen, die mich da begeistert haben, weil es waren alles Handelsvertreter, Unternehmer, die an sich arbeiten wollen, die sich verbessern wollen, die offen sind, die sich aber auch mitteilen, austauschen, ohne dieses hier, guck mal, was ich für ein geiler Kerl bin und nicht die Längenvergleiche machen, sondern jeder hat von sich ausgesprochen, wo er vielleicht Schwierigkeiten hat, woran er arbeitet, was bei ihm gut geklappt hat, wovon man auch lernen kann. Auch das ist halt wichtig. Und dieser Spirit, das gibt's, glaube ich, nur ganz, ganz wenige Momente, Veranstaltungen, wo man sowas erlebt. Also bei einer Veranstaltung an sich jetzt so Camp, Workshop-mäßig, habe ich das, glaube ich, so noch nicht erlebt, außer beim HVH-Camp. Und das hat mich sofort, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich hatte ja auch gleich im Anschluss gefragt, du, wann ist das nächste, ne? Waren ja auch mehrere, die das gefragt haben, wo kann ich mich anmelden? Und da war für mich klar, ich bin definitiv mit dabei. Klar, es sind jetzt irgendwie mit Ab- und Anreise alles 3 Tage, bist du da komplett weg, ja. Aber das ist ja ein Investment in mich, in meine Agentur, in meine Tätigkeit. Und da war für mich völlig klar, mache ich. Jetzt der Preis, klar, es kostet ein paar Euro. Aber wenn du mal siehst, hey, für 3 Tage mit Verpflegung, mit Übernachtung, ich will es jetzt so nicht sagen,
dass das ein Schnäppchen ist. Liegen wir unter vierstellig, genau.
Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Schnäppchen ist, ne? Nicht, dass das dann heißt so, okay, wir müssen nächstes Jahr da noch an der Preisschraube arbeiten. Aber das war für mich ein No-Brainer, wo ich gesagt habe, klar, auf jeden Fall, definitiv bin ich dabei. Und jetzt, was ich mir davon erwarte, das Thema ist ja so ein bisschen Vision 2030. Wo willst du in 5 Jahren sein? Und ich hatte noch überlegt, ob ich da noch mal mit dir zu telefoniere, weil ich habe keine Ahnung, wo ich 2030 sein will. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan dafür. Ich überlege mir zwar so, was will ich dieses Jahr machen, aber so weit geht's halt nicht. Und da hatte ich mich erst gefragt, so bin ich dann überhaupt richtig bei dem Camp? Aber ich dachte mir so, nee, vielleicht kriege ich ja die Idee. Vielleicht kriege ich da eine Idee, was machen andere, wo kann ich hingehen, was kann man noch machen, dass es mir dann einfach hilft, mich auch auf so eine lange Perspektive quasi da vorzubereiten, hinzuarbeiten. Und ich bin mir sicher, da wird irgendwas bei rauskommen. Definitiv. Ich weiß zwar noch nicht was, aber da wird was bei rauskommen.
Da wird ein ganz konkreter Plan bei rauskommen, wo du 2030, wo du stehen möchtest, wie du da hinkommst, was es aber auch für Hürden da geben wird. Also da, das ist genau nämlich der Aspekt, weil so wie du denken, ich glaube 99% aller Handelsvertreter, die ich kenne, ich weiß, was ich in diesem Jahr mache. Ja, ich mache in diesem Jahr mehr Umsatz als letztes Jahr. So, das ist meistens so der, das nehme ich mir vor, aber ist schwierig so und so. Aber mal wirklich zu sagen, als Unternehmer, wo bin ich denn, wo sehe ich mich denn in 5 Jahren? Und das hat nicht nur bei euch was damit zu tun, als Unternehmer habe ich dann 5 Mitarbeiter so und so, sondern wie ist das ganze Konstrukt? Wie muss das denn aussehen? Wie ist das dann familiär? Wie funktioniert dies, das? Wie soll ich mich da hinstellen? Und genau das wollen wir halt eben da erarbeiten, damit halt jeder so einen Fahrplan hat und nicht immer nur so einen Hustle hat von Quartal zu Quartal oder von Jahr zu Jahr. Sondern dass man ein bisschen weiter nach vorne richten kann. Und das ist, wie du sagst, der wesentliche, das ist der Kern dieses Camps. Im letzten Jahr ging es sehr stark darum, besser werden 2025, also auf ein Jahr. Mhm. Und jetzt haben wir gesagt, ein Jahr ist zu wenig, wir machen 5 Jahre. So, das wollen wir jetzt hinkriegen. Und das werden wir mit der Malus auch zusammen machen. Die war im ersten Camp auch schon dabei. Also da sind, glaube ich, alle Weichen gestellt. Und ich freue mich da unheimlich drauf. Das wird mit Sicherheit wird eine tolle Veranstaltung, gute Location. Aber finde ich ja cool, wenn wir erstmal so ein Feedback kriegen, auch von deiner Seite. Also die Messlatte hat jetzt hochgehängt.
Ich kann echt jedem nur wirklich empfehlen, meldet euch an, geht dahin. Das hat mir so viel gebracht, das letzte Camp, und ich bin mir sicher, dass das dieses Jahr noch mehr bringen wird. Deswegen, das ist eigentlich so das beste Investment, was ich da dieses Jahr machen kann, ja. Muss ich wirklich cool. So sagen.
Danach kann nichts mehr kommen, wie ein anderer Podcast-Kollege mal zu sagen pflegt in einem Morning Briefing. Lieber Andreas, erstmal vielen, vielen Dank für die offenen, ehrlichen Einblicke auch in das Leben eines Unternehmers, in eine gewisse Achterbahnfahrt. Wie gesagt, ich habe es jetzt dreimal gesagt, ich sage es auch zum vierten Mal, Respekt vor dieser Entscheidung, wie ihr das Ganze auch gemacht habt, du und deine Frau. Finde ich total klasse. Und ich bin gespannt, was jetzt alles noch kommt. Ich darf es dann ja im Camp verfolgen, was der Plan sein wird für 20 bis 2030. Ich schreibe mir das auf. Und dann machen wir noch ein paar Podcast-Folgen in den nächsten Jahren, dass wir nämlich genau tracken, wo du da stehst. Ja?
So machen wir es.
Sehr schön. Andreas, vielen, vielen Dank. In Hamburg sagt man Tschüss. Bis dann.
Bis wann. Ciao, ciao.